Wir haben gerade gebetet, angebetet. Was habt ihr da vor Augen? Wie geht's euch? Wie geht's dir, wenn du betest? Stellst du dir dabei irgendwas vor oder siehst du nichts? Hast du ein Bild vor Augen? Vielleicht ein König auf einem strahlenden Thron? Ich mache das neuerdings öfter, dass ich mir beim Beten wirklich so einen hell erleuchteten, strahlenden Thron vorstelle, auf dem Jesus ist, keine Gestalt sehe, aber so diesen Thron im Blick habe und ich merke, das verändert was beim Beten. Das macht schon einen Unterschied, wen man sich da so vor Augen hält. Oder seht ihr den irdischen Jesus, so ein, ja, wie man ihn aus den Filmen kennt, The Chosen zum Beispiel, so diese Figur, wenn ihr betet. Heute geht's auch um eine Vorstellung von Jesus, aber dabei geht es jetzt nicht darum, wie wir uns Jesus vorstellen, sondern wie er sich uns vorstellt. Und zwar im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wird häufig als die Offenbarung des Johannes beschrieben, aber das stimmt so eigentlich nicht, weil es ist die Offenbarung von Jesus Christus. So beginnt dieses Buch, Offenbarung von Jesus Christus. Und danach stellt sich erst Johannes als der Schreiber der Offenbarung vor. Er ist nur der Schreiber, nicht der Autor. Und dann stellt sich der eigentliche Autor und Verfasser selbst vor. Und da möchte ich euch mal heute hineinnehmen in diese Vorstellung von Jesus Christus, damit wir wissen, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun, wenn wir ihn anbeten hier im Gottesdienst, wenn wir zu Hause zu ihm beten, wenn wir mit ihm reden und überhaupt, wenn wir über ihn nachdenken und in seiner Gegenwart leben. Damit wir das ganze Bild so ein bisschen haben, lese ich zunächst die Einleitung in dieses Buch der Offenbarung, dann die Vorstellung des Johannes und dann schließlich als Predigtext die eigentliche Selbstvorstellung von Jesus Christus. Offenbarung von Jesus Christus. Was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb sandte er seinen Engel und ließ es durch seinen Diener Johannes zukommen. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist, wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Ich finde diesen Hinweis sehr gut und sehr schön, glücklich. Glücklich ist der, der es liest und die, die es hören. Also ihr seid glückliche Menschen, weil ihr das jetzt hört. Das war die kurze Einleitung und danach stellt sich Johannes als der Schreiber vor. Johannes an die 7 Gemeinden in der Asia. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird und von den 7 Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem glaubwürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben aufstand und der Herr ist über alle Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Und dann beschreibt Johannes die Situation und die Umstände, in der er diese Offenbarung von Jesus Christus empfangen hat. Ich, Johannes, euer Bruder, teilte mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, denn wir sind ja mit Jesus vereint. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und weil ich für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf der Insel Patmos verbannt. Nach der frühen kirchlichen Überlieferung ist der Autor Johannes, der Jünger Johannes, der mit Jesus unterwegs war, der das Johannesevangelium und die Johannesbriefe geschrieben hat. Tertullian, ein Theologe des 2. Jahrhunderts, schrieb um 200, dass Kaiser Domitian, der war so um den 90er Jahren Kaiser, mit Beginn einer Christenverfolgung den letzten Augenzeugen von Jesus, den sogenannten Johannes den Alten, so hieß er wohl auch, der die Gemeinden in der Provinz Asia, also der heutige Westtürkei, vorstand, dass er diesen alten Johannes nach Rom holen ließ. Dort hat er ihn verhören und foltern lassen und anschließend hat er ihn auf die Insel Patmos verbannt. Das ist die Situation, in der sich Jesus Christus vorstellt und seinen Gemeinden mitteilt, was in Zukunft geschehen muss. Das heißt, es ist eine Bedrängnissituation. Die Gemeinden stehen vor einer drohenden Verfolgung, die bereits begonnen hat. Die Gemeinden stehen unter einem immensen Druck der Verfolgung. Bedrängnis, das bedeutet Druck, Enge. Unser Wort Angst kommt daher. Angst und Enge, das gehört zusammen. Und das ist die Situation, in die sich Jesus hier offenbart. Christen in Angst und in Bedrängnis, voller Sorgen im Blick auf die Zukunft. Was mag kommen? Wie wird's uns gehen? Nun erwarten wir keine unmittelbare Verfolgung, aber wir beobachten auch, dass Christen, die wie Johannes öffentlich für die Botschaft von Jesus eintreten, dass sie durchaus angegriffen werden, auch in unserem Land. Und gleichzeitig sehen wir auch, wie die Christenverfolgung weltweit zunimmt. Also diese Bedrängnis kommt auch uns näher. Und dann hat jeder und jeder Einzelne von uns auch noch so seine ganz persönliche eigene Bedrängnis, in der er steckt. Situationen, wo wir unter Druck stehen, wo wir Angst haben. Und in diese Drucksituation stellt sich nun Jesus vor. Johannes schreibt, an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang und mir befahl, schreibe das, was du siehst, in ein Buch. Und schicke es an die 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Es war an einem Sonntag, schreibt Johannes. Die Gemeinden auf dem Festland feierten Gottesdienst und ich kann mir vorstellen, dass Johannes im Geist, im Gedanken bei seinen Gemeinden war, wie sie dort Gottesdienst feierten. Also im Geist verbunden, so wie auch wir im Geist weltweit mit allen Gläubigen verbunden sind, wenn sie Gottesdienst feiern. Und da hinein in diese Situation begegnet ihm Jesus. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet einem Sonntag sich Christus offenbart. Es ist ja der Tag, an dem wir in besonderer Weise ihm im Gottesdienst begegnen. Und so wie wir gleich lesen werden, wie der Auferstandene, der herrschende Gott, Christus, in der Mitte seiner Gemeinden steht, so dürfen auch wir jetzt heute davon ausgehen, dass Jesus auch mitten in diesem Gottesdienst unter uns ist. Johannes ist vom Geist ergriffen. Er wurde vom Geist in einen Zustand versetzt, damit er Dinge hören und sehen kann, die man als Mensch so nicht wahrnehmen kann, die wir mit unseren natürlichen Sinnen nicht wahrnehmen können. Johannes hört und sieht in diesem besonderen Geistzustand Dinge, die seine Wahrnehmung und sein Verstehen übersteigen. Und man spürt in der Schilderung, auch im weiteren Verlauf der Offenbarung, wie er immer wieder um Worte ringt, um dieses Unbeschreibliche zu beschreiben. Es ist schwierig, das Unbeschreibliche, das Übermenschliche mit menschlichen Worten zu beschreiben. Und so zieht sich durch die Offenbarung ein Wort, ein kleines Wort, was hier zum ersten Mal auftaucht und sich durchzieht, nämlich dieses Wort wie. Und damit mit diesem Wort wie versucht Johannes, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Mit dem wie beschreibt Johannes Vergleiche aus, nimmt Johannes Vergleiche aus unserer Welt, um Dinge aus Gottes Welt zu beschreiben. Das bedeutet, dieses Wie, dass es wie ist, aber nicht genau so. Und das müssen wir beachten, wenn wir dann diese Bilder und Dinge lesen und uns das vorstellen. Es ist wie, es ist nicht so. Zum Beispiel, wenn Johannes gleich schreibt, wenn wir lesen werden, seine Augen, also die Augen von Jesus, brannten wie lodernde Flammen. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir einmal vor Jesus stehen, in lodernde Flammenaugen schauen werden. Johannes beschreibt das, er sagt, das ist so wie lodernde Flammen, aber das heißt nicht, dass da Flammen in den Augen drin sind. Heute würde er vielleicht einen anderen Vergleich nehmen. Und vor allem, es geht nicht um die Bilder an sich, sondern es geht um die Symbolik, die dahinter steckt. Das wollen wir auch gleich noch anschauen. Da kommt zum Beispiel vor, dass ein Schwert aus dem Mund von Jesus kommt. Natürlich, wenn wir vor Jesus im Himmel stehen, dann wird da nicht ein Schwert aus seinem Mund rauskommen, sondern das hat eine Symbolik, was damit gesagt werden soll. Es geht darum, dass das Wort von Jesus wie ein zweischneidiges Schwert ist. Und das gilt auch für diese laute Stimme, die wie eine Fanfare oder wie eine Posaune klingt. Wir können uns da den Klang eines Schofars vorstellen, eines Widerhorns. Und dieses Horn, wer das schon mal gehört hat, das hat so einen rauen, urtümlichen Klang, klingt auch etwas furchterregend. Und dieses Schofar ist ein altes israelitisches Signalhorn. Als das Volk Gottes am Sinai lagerte und Gott erschien seinem Volk, da ertönte auch dieses Horn. Und der Klang dieses Horns bedeutet Gottes Gegenwart. Jetzt kommt Gott. Und das muss Johannes auch gemerkt haben bei diesem Klang, bei diesem durchdringenden Klang, dass er spürte, jetzt begegnet mir Gott. Und diese laute Stimme sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Auffallend ist, dass diese Stimme von hinten kommt und nicht frontal entgegen. Johannes hörte also zunächst diese göttliche Offenbarung und dann musste er sich umdrehen und dann beschreibt er, was er sah, als er sich umdrehte. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und in deren Mitte jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Sein Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Jetzt ist nicht vor allem Fantasie gefordert, sondern dass wir diese Symbolik erkennen, die mit diesen Bildern ausgedrückt wird. Aber zuvor möchte ich auch auf einen ganz interessanten Zustand oder Umstand hinweisen. Auffällig ist ja, dass diese Stimme von hinten kam. War nicht so, dass sich Jesus von hinten angeschlichen hätte, sondern auch das hat eine Bedeutung. Und interessant dann dieses Verb, was Johannes gebraucht für dieses Umdrehen. Epistrepho. Hätte Johannes eine reine körperliche Bewegung für Umdrehen gebraucht, hätte das einfache Strepho gereicht. Aber Epistrepho ist im Neuen Testament ein Wort für Hinwendung, für Umkehr. Und das meint mehr als sich nur einfach körperlich umdrehen und schauen, was da hinten los ist, sondern es meint eine ganz bewusste Hinkehr, Hinwendung zu Christus hin. Das heißt, der Offenbarung von Christus geht voraus, dass man sich dem erhöhten Christus bewusst zuwenden muss, um ihn zu begegnen, um ihn zu sehen und sich auf ihn ausrichten. Das will damit deutlich gemacht werden. Und als sich Johannes ihm so zuwendet, sieht er zunächst 7 goldenen Leuchter. Sie stehen vermutlich im Halbkreis oder im Kreis und wir müssen uns da 7 einzelne große Ständer, so Leuchtsäulen vorstellen, goldene Ständer, vielleicht so hoch oder höher, wie auch immer, aus Gold und obendrauf eine Ölflamme. Man hat in Ephesus solche einzelne Leuchterständer ausgegraben, solche Lichtständer. Und diese 7 goldenen Leuchter oder Lichtständer symbolisieren die 7 Gemeinden, die 7 Gemeinden des Johannes. Und die Zahl 7 und diese Anordnung, ich gehe davon aus, dass es im Halbkreis oder im Kreis ist, weil Jesus in der Mitte steht, das hat auch eine Symbolik. 7, das ist die Vollzahl. 7 bedeutet eben alles, komplett. Nach 7 Tagen war die Schöpfung vollendet. 7 ist die Vollzahl. Und so stehen diese 7 Leuchter für alle Gemeinden weltweit zu allen Zeiten. Und dementsprechend sind diese Worte nicht nur an die 7 konkreten Gemeinden gerichtet, die Johannes betreute, sondern es geht um, oder diese Diese Symbolik betrifft eben nicht nur diese 7 Gemeinden, sondern alle Gemeinden zu allen Zeiten. Auch uns, auch wir sind darin zu sehen in diesem Leuchter. Und später in den Sendschreiben kann man dann lesen, was Jesus zu diesen 7 Gemeinden sagt. Und es ist ja so, dass sich jede Gemeinde zu jeder Zeit mindestens in einer dieser 7 Gemeinden wiederfinden kann und damit identifizieren kann. Und je nach Gemeindesituation auch immer wieder in einer anderen. Das heißt, wir alle sind letztlich diese 7 Leuchter, die hier vorkommen. Und interessant, in den Sendschreiben, die danach gleich folgen, werden diese 7 Gemeinden von Jesus zum Teil sehr scharf kritisiert. Es werden schlimme Missstände angesprochen und Jesus droht sogar damit, dass ein Leuchter weggenommen wird. Das heißt, dass die Gemeinde weggenommen wird. Aber bemerkenswert ist, dass trotz dieser Kritik, die Jesus gleich äußern wird, im Blick auf die Gemeinden, dass diese Leuchter trotzdem goldene Leuchter sind. Trotzdem sind sie golden. Trotz teils heftiger Kritikpunkte bleiben die Leuchter golden, edel, königlich, kostbar. Trotz ihrer Fehler und Mängel, die offenbar sind, sind es trotzdem goldene Leuchter, königlich. Und für mich das stärkste Symbol oder Detail in dieser Darstellung ist, wo Jesus steht, nämlich in der Mitte und um ihn herum diese 7 Leuchter. Ich sah 7 goldene Leuchter und in ihrer Mitte jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Der Menschensohn ist eine Gestalt, die der Prophet Daniel gesehen hat. In Daniel 7,13 schildert Daniel, was er in einer Vision sah. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Daniel sah in dieser Vision Christus, Jesus Christus. Und Jesus selbst hat sich während seiner irdischen Zeit immer als der Menschensohn bezeichnet und hat sich genau auch auf diese Bezeichnung damit berufen. Und der uralt war, wie es hier heißt, das ist das Bild für Gott, das ist Gott selbst. Und der Menschensohn wird gerade vor ihm gebracht und das ist sozusagen eine Art himmlische Intronisation, Herrschaftseinsetzung. Es könnte sein, dass das sozusagen eine Himmelfahrt aus himmlischer Perspektive ist, also von oben gesehen, nicht von unten, dass das quasi die Herrschaft, der Herrschaftsantritt von Christus ist. Wie dem auch sei, Johannes sah den erhöhten Christus als den Menschensohn inmitten seiner Gemeinden. Und das ist für mich ein starkes Bild oder das stärkste Bild sogar in dieser Darstellung. Jesus ist nicht irgendwo weit weg im Himmel auf dem Thron, einsam, schaut die kleine Erde runter, was wir so machen, sondern er ist inmitten seiner Gemeinden, mittendrin. Auch nicht auf Distanz, dass er von außen so zuschaut, na, was machen die gerade so, sondern er ist inmitten, umgeben von seinen Gemeinden. Er steht inmitten seiner bedrängten Gemeinden. Das ist ja der Zusammenhang, die Situation. Inmitten der Gemeinden, in denen es durchaus etwas auszusetzen galt. Aber er ist inmitten ihnen, er ist bei ihnen. So wie er gesagt hat, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist mittendrin. Auch jetzt hier in diesem Gottesdienst, davon gehe ich aus. Jesus steht also inmitten seiner Gemeinden. Und dann beschreibt er diesen Christus. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte und ein breites goldenes Band um die Brust. Johannes sah hier vermutlich das prächtige Gewand des hohen Priesters. Und das goldene Band um die Brust signalisierte diese Königswürde. Es so symbolisiert dieses Gewand einerseits Jesus als der hohe Priester und andererseits als Jesus der König. Jesus ist einerseits der hohe Priester, der uns mit Gott versöhnt hat. Und im Hebräerbrief wird das ausführlich dargestellt, welchen priesterlichen Dienst Jesus getan hat, um uns mit seinem Blut mit Gott zu versöhnen. Und gleichzeitig ist er aber auch der Herrscher und der König, der ewige Herrscher, dessen Reich nie zu Ende gehen wird und nicht zerstört werden kann. So steht Jesus also inmitten seiner Gemeinden. Einerseits als der als hohen Priester uns versöhnt hat mit seinem Blut, der sein Blut in das Heiligtum gebracht hat vor Gott, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir, die um ihn herumstehen, sind die, die mit ihm versöhnt sind. Er steht unter seinen versöhnten Kindern und Geschwistern. Und er steht als mächtiger König und Herr in ihrer Mitte. Ich habe überlegt, wie mögen sich die Christen das damals vorgestellt haben, die das zum ersten Mal gelesen hatten, diese Beschreibung, weil sie kannten ähnliche Bilder aus dem Kaiserkult, wenn das Standbild des Kaisers in der Mitte stand und die Leuchter in Ephesus um den Kaiser herumstanden und so der Kaiser angebetet wurde. Dieses Bild kannten sie vermutlich. Und jetzt sehen sie plötzlich ein anderes Bild. Leuchter und Christus in der Mitte, als der hohe Priester und als der König und Herrscher, der allmächtige Herrscher. Und Johannes beschreibt jetzt wiederum mit wie, was er sah. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Hier wieder wird das Unbeschreibliche mit menschlichen Worten beschrieben. Und das heißt jetzt eben nicht, dass die Haare von Jesus aus Schafwolle sind und schneeweiß sind, sondern das hat auch wiederum eine Symbolik. Dieses Weiß bezeichnet die vollkommene Reinheit. Schafwolle könnte auch ein Andeutung sein auf das Lamm, was später in Kapitel 5 auftaucht, das Opferlamm, Jesus als das Lamm, wir haben es auch hier gesungen, könnte so sein. Beim Propheten Daniel wird Gott in Kapitel 7, 9 als Richter mit schneeweißem Haar dargestellt und mit Feuerflammen. Also das ist ein Bild des Richters, was hier vorgestellt wird. Genauso die Augen, seine Augen brannten wie lodernde Flammen, beschreibt Johannes. Und hier wird wiederum mit diesen lodernden Flammen in den Augen ein allwissender, weiser Richter dargestellt. Seine Augen durchdringen alles, ihnen geht nichts, sie sehen alles, sie durchschauen die menschlichen Herzen. Und auch mit diesen glühenden Füßen wird der richterliche Aspekt deutlich. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Das heißt, wo diese glühenden Füße hintreten des Richters, da bleibt nur Asche übrig, da bleibt nichts bestehen. Und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Das kann man sich vorstellen, wie die Brandung donnert an einer Küste, vielleicht an einer Steilküste, wo die Brandung gegen die Felsen knallt. Diese Stimme kann nicht übertönt werden. Gegen diese Stimme kommt nichts an. Diese Stimme hat das letzte Wort, das letzte richterliche Wort. Und sie behält Recht. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand. Was diese 7 Sterne bedeuten, dazu kommt er gleich noch. Aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Hier wird die Wirkung der Worte von Jesus angedeutet. Seine Worte wirken wie ein zweischneidiges Schwert. Und jemand hat das mal mit einem Skalpell verglichen, mit einem riesigen Skalpell, weil ein Skalpell kann sehr präzise schneiden und trennen und freilegen. Und so ist dieses Bild zu verstehen, so wie es im Brief an Hebräer heißt. Das Wort Gottes, was aus dem Mund von Jesus kommt, ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Der Prophet Jesaja sieht ein ähnliches Bild im Blick auf den kommenden Messias und er sagt, er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, auch da kommt was aus dem Mund heraus, und mit dem Hauch seiner Lippen wird er die Gottlosen töten. Johannes steht also dem Richter gegenüber. Jesus stellt sich als Richter, als König und als Priester vor, dem sich alle Menschen stellen müssen eines Tages. Und dann heißt es zuletzt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Wenn ihr das nächste Mal die Sonne scheinen seht, schaut mal rein, dann habt ihr einen ungefähren Eindruck, wie das ist, wie Jesus erscheint. Der Anblick dieser himmlischen Richtergestalt ist wie der Blick in die gleißend helle Mittagssonne. Man hält das kaum aus. Man kann nur einen kurzen Moment reinschauen und muss sofort wegschauen oder sich die Hand vor den Kopf halten. Und diese leuchtende Sonne ist ein Bild für den Sieg. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Das ist ein Lied aus den 80ern, steht ursprünglich im Richterbuch. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Diese Sonne ist das Bild für den Sieg. Jesus ist der Sieger. Nach der dunklen Nacht der Weltgeschichte wird die Sonne aufgehen Und Jesus strahlt als der Sieger über das Dunkle. Und diesen Sieger sieht Johannes jetzt schon. Und was dieser Anblick bewirkt, sehen wir zum Beispiel bei Jesaja, aber auch hier. Jesaja sagt, Hilfe, ich vergehe. Und Johannes fällt tot um. Er sagt, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Vor diesem Richter kann niemand bestehen. Ähnlich wie Jesaja bei dieser Thronvision sagt, Hilfe, ich vergehe, und auch Angst hat, tot umzufallen. Dieser Anblick hat ja vernichtende Wirkung. Und Gott hat einmal zu Mose gesagt, der Gott sehen wollte, du kannst mich nicht sehen, niemand kann mich sehen. Das kann kein Mensch aushalten. Und da ist es verständlich, dass Johannes diesen Anblick nur für einen kurzen Moment aushalten konnte und dann wie tot umgefallen ist. Und dann passiert was sehr Schönes. Nach dem Hören und Sehen kommt jetzt das Fühlen. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. So begegnet dieser Richter seinem Johannes. Hab keine Angst. Wie oft hat Johannes diese Worte gehört, als er mit Jesus unterwegs war? Zum Beispiel im Sturm auf dem See. Hab keine Angst, ich bin's. Wo Jesus ihnen auf dem Wasser entgegenkommt. Hab keine Angst, ich bin's. Wie oft hat er das wohl gehört? Wer zu Jesus gehört, wer erlöst ist, wer mit Gott versöhnt ist, der braucht keine Angst vor diesem Richter Gott zu haben. Das ist die Botschaft hier. In seiner Einleitung haben wir es vorhin gelesen und gehört, über Jesus schreibt Johannes, es ist der, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat, der uns zu seinem Königsvolk gemacht hat. Wir, die wir geliebt sind von Jesus, die wir mit ihm versöhnt sind, die zu seinem Volk gehören, wir müssen nicht tot umfallen, wenn wir ihn sehen, sondern wir halten das aus. Und wir hören aus seinem Mund, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das gilt für uns und das finde ich so tröstlich, dass wir nicht erschrecken müssen und Angst haben müssen vor diesem Richter, sondern dass uns gilt, hab keine Angst. Du bist erlöst, du bist geliebt, du bist versöhnt, du gehörst zu mir. Und dann stellt sich Jesus, Johannes und uns vor. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für den Tod und sein Reich. Zweimal drei Attribute werden hier genannt, zwei Dreierreihen könnte man auch sagen, mit denen sich Jesus vorstellt. Ich bin der Erste. Jesus sagt, ich bin der, der die Welt geschaffen hat. Jesus hat die Welt geschaffen, er war bei der Schöpfung dabei. Er ist Mitschöpfer dieser Welt. Und er ist da, wenn die Welt am Ende ist, wenn die Welt zu Ende geht, dann ist er immer noch da. Er ist der Ewige, der Lebende, der immer lebt, der immer sein wird. Der ewige Gott, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist regiert. Und im zweiten Dreiklang wird dann der irdische Weg Jesu beschrieben. Er war tot, er ist stellvertretend für uns gestorben, aber er ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Und dann kommt ein schönes Bild, er hat die Schlüsselgewalt über den Tod und das Totenreich. Ich glaube, Lehrer wissen das an den Schulen, was das heißt, wer die Schlüssel hat. Wenn der Hausmeister die Schlüssel hat und du hast keinen, dann weißt du, wer wirklich die Macht hat in der Schule oder auch woanders. Der Schlüssel, das ist ein Symbol, ist ein starkes Symbol. Unser Aufzug hat einen Schlüssel, heute Morgen haben wir auch den Aufzug bedient und ohne Schlüssel geht hier nichts. Man braucht den Aufzugsschlüssel und dann geht auch was. Der Schlüssel, das ist ein ganz starkes Symbol. Jesus hat die Schlüsselgewalt über das Totenreich, über den Tod und den Teufel, über diese Mächte. Und wer die Schlüsselgewalt hat, der hat keine Angst. Der hat die Macht über all diese Dinge. Und wir gehören zu dem, der die Schlüsselgewalt hat. Und die Schlüsselgewalt über den Tod, das zeigt, dass er Macht hat über den Tod hinaus, in diesen Bereich hinein. Und der Tod setzt den Mächtigen dieser Welt Grenzen. Der Tod begrenzt die Macht von Kaiser Domitian. Der Tod begrenzt die Macht der Putins und Trumps und Xis, wie sie alle heißen. Spätestens mit dem Tod ist ihre Macht vorbei. Und ich glaube, sie ahnen das, dass ihre Macht begrenzt ist. Und vermutlich blicken sie mit Angst und Schrecken auf diesen Tag, wo sie einmal sterben werden, weil dann ihre Macht zu Ende ist. Und manche meinen sich, sie könnten sich ein Denkmal bauen, damit die Macht weitergeht. Aber das ist Trugschluss. Und häufig nimmt Gott sogar die Macht noch viel früher. Die Macht unseres Königs hört nie auf. Sie reicht in den Tod hinein. Sie wirkt auch dann, wenn wir einmal sterben, sind wir immer noch in seiner Hand, weil er die Macht hat über das Totenreich. Selbst der Tod kann uns nichts anhaben. Das ist die Botschaft hier. Und dann bekommt Johannes nochmal den Auftrag, wird wiederholt, alles aufzuschreiben und das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben Leuchter wird erklärt. Schreib nun auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was danach geschehen wird. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeutet. Die sieben Sterne sind die sieben Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden, das ist klar, das verstehen wir und das ist ein sehr schönes Bild. Schwierig ist es mit den sieben Sternen in der rechten Hand. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, heißt es. Aber was sind jetzt die Engel der sieben Gemeinden? Da gibt es unterschiedliche Deutungsversuche, die alle letztlich nicht befriedigen. Es gibt keine befriedigende Deutung, die sagt, so ist es zu verstehen. Es gibt drei gängige. Adolf Pohl beschreibt diese drei und diskutiert diese drei Deutungen in der Wuppertaler Studienbibel. Wer sie hat, kann das nachlesen. Ich kann es auch euch gerne zukommen lassen, wenn es euch interessiert. Ich will es nur ganz kurz hier zusammenfassen, diese drei Deutungen. Das Wort Engel bedeutet Boden, sind einfach Boden genannt. Und die erste Deutung sagt, es kann sich um die Boden der Gemeinde handeln, die bei Johannes waren oder zu Johannes kommen sollten, als die Boden der Gemeinden. Und man sagt dann, das sind die Gemeindeleiter, diese sieben Engel, die sieben Gemeindenleiter. Aber es ist schwer vorstellbar, dass dass Gemeindeleiter so eine hohe Stellung einnehmen und in der rechten Hand von Christus sind. Weitere Deutung ist, die Boden könnten himmlische Repräsentanten sein der Gemeinden, der jeweiligen. Dass quasi sie so stellvertretend jede Gemeinde im Himmel nochmal so einen Engel oder Repräsentant hätte. Aber dafür gibt es sonst im Neuen Testament keine Hinweise, dass es im Himmel nochmal so Repräsentanten für die Gemeinden gibt. Die dritte Deutung ist der Engel der Bote. Da ist der Engel der Bote ein Symbol für die Gemeinde an sich selbst. So wie der Leuchter ein Symbol für die Gemeinde ist, kann der Engel auch oder der Bote ein Symbol für die Gemeinde auch sein. Diese Deutung halte ich für mich als die plausibelste, denn Gemeinden sind ja Boten in dieser Welt. Es wäre sozusagen eine doppelte Symbolik. Einmal sind die Gemeinden dargestellt in den Leuchtsäulen, in den Lichtsäulen und gleichzeitig sind die Gemeinden auch dargestellt als Boten, als Sterne in der Hand. Demnach wäre Jesus einerseits inmitten seiner Gemeinden, das wäre das eine Bild, und gleichzeitig wären die Gemeinden in seiner rechten Hand. Das finde ich ein starkes Bild, eine doppelte Symbolik. Denn in seiner irdischen Zeit sagte Jesus einmal, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das finde ich dann sehr schön ausgedrückt in diesem Bild. Die sieben Sterne, die Gemeinden in seiner Hand. Niemand kann meine Gemeinden aus meiner Hand herausreißen. Das ist für mich ein starkes Bild für Gemeinden. Die Gemeinden, auch unsere, wir sind in seiner Hand. Und niemand, keine Macht dieser Welt kann uns aus seiner Hand herausreißen und kann uns schaden und zerstören. Jesus inmitten seiner Gemeinden, Jesus oder wir in der Hand, in seiner Hand als Gemeinde. Was kann diese Schilderung für dich persönlich bedeuten? Wenn du das nochmal so Revue passieren lässt oder vielleicht nochmal anschaust in deiner Bibel, Offenbarung 1, was spricht dich ganz persönlich an? Ich leite diese Punkte ab, ganz kurz als Zusammenfassung. Auf Jesus hören, so wie Johannes auf Jesus gehört hat. Seine Stimme hören in seinem Wort und unmittelbar seine Stimme hören. Zu Jesus umkehren, sich ihm ganz bewusst zuwenden, so wie es Johannes gemacht hat. Und dazu ermutigt die Offenbarung ja immer wieder, dass wir uns diesem Christus zuwenden, dass wir standhaft bei ihm bleiben. Erinnert an die Predigt von Daniel Klemmt im Dezember. Standhaft bei ihm bleiben, uns immer ihm zuwenden. Und dann, wenn wir uns ihm zugewandt haben, auf ihn sehen. So wie er sich dem Johannes vorgestellt hat, so wie er in seinem Wort vorgestellt wird, wie wir ihn in Evangelien lesen, dass wir auf ihn schauen, das wird uns verändern. Auf Jesus schauen und das wird uns ermutigen, keine Angst haben. keine Angst vor Jesus. Wir brauchen vor Jesus als dem Richter keine Angst haben, weil wir erlöst sind, weil wir geliebt sind, weil wir seine Kinder sind. Und weil er zu uns sagt, fürchte dich nicht. Und wir brauchen keine Angst haben vor den Mächtigen dieser Welt, vor den Ereignissen dieser Welt. Jesus hält seine Gemeinden und hält uns in seiner Hand. Wir sind in seiner Hand und er ist mitten unter uns. Das will ich mitnehmen. Amen.